Vortrag.
Ja, danke schön, meine Damen und Herren. Vorstellen muss ich mich jetzt nicht mehr. Das können wir uns also alles ersparen nach dem ersten Vortrag. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu sehr eingeschlafen oder wenn dann jedenfalls wieder wach geworden und noch ein wenig aufnahmebereit für den zweiten Teil. Sie haben ja vielleicht gemerkt, dass mein Weg zum Volto Santo eigentlich eher der eines nüchternen Juristen ist. Vielleicht nicht so sehr von der spirituellen Art, aber ich denke, vielleicht ist das auch eine ganz gute Ergänzung. Und Sie sehen ja, wenn Dinge konstruktiv laufen, dann können die durchaus zum selben Ziel führen. Das ist jedenfalls auch so meine Geschichte. Ich selber sprach ja von der Eigendynamik, die das Ganze entfaltet hat. Auch das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich habe selber zwei Bücher über das Schreiertuch von Manuel Pellgo verfasst. Die liegen hinten aus. Ich mache da keine Werbung und ich mache auch keinen Gewinn damit. Die kosten regulär 15 Euro. Wenn jemand von Ihnen Interesse hat, ich verkaufe sie pro Stück für 10 Euro. Also ich mache da keine Gewinne mit, darum geht es mir nicht. Ich verdiene Geld mit anderen Dingen, mit meinem Beruf, nicht damit. Hier geht es mir wirklich darum, dass ich für die gute Sache werbe und für nichts weiter. Ich habe da keinerlei kommerzielle Interessen. Ich habe nur ein großes Verbreitungsinteresse, weil ich mich immer freue, wenn es gelingt oder man das Gefühl hat, dass man Menschen erstens erreichen kann, begeistern kann und sei es eben als Multiplikatoren weiterzuwirken. Der zweite Teil ist umschrieben, Manuel Pellgo, die aktuellen Fakten. Ich möchte Ihnen jetzt einige interessante, mehr oder minder aktuelle Entwicklungen in der Geschichte des Muschelseidentuchs mitteilen. Denn interessanterweise gibt es ja auch 10 Jahre nach diesem berühmten Besuch von Benedikt, seit dem Jahr 2006 ist dieses Tuch ja in die Augen der Weltöffentlichkeit wieder gerückt, gibt es immer wieder neue Entwicklungen, auch mit einer zum Teil unerklärlichen Eigendynamik, mit dem man manchmal ein paar Wochen vorher noch nicht gerechnet hat. Ich fange mal ganz einfach und ohne jeden dogmatischen Anspruch an, mit einem vielleicht etwas ungewohnten Bild oder Foto. Dies ist der Manuel Pellgo Schleier im Infrarotlicht. Ist kein Foto von mir, sondern es ist ein Foto von der Seite von Professor Resch. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das von Herrn Fanti gemacht worden. Und mich hat mal interessiert, ich habe da mit Schwester Petra Maria im letzten Jahr mal drüber gesprochen, was ist eigentlich aus dieser Infrarotuntersuchung geworden? Das war irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. Eins ist klar, es wird nur, das ist aus meiner Sicht auch richtig, es wird nur zerstörungsfreie Untersuchungen am Schleier geben können. Und gerade die Untersuchung am Turiner Grabtuch, der wohl am meisten erforschte Gegenstand der Welt, hat ja gezeigt, dass sie untersuchen können, noch und nöcher, und trotzdem werden sie immer Pro- und immer Kontrastimmen haben. Denken Sie nur an diese berühmte Radiokarbonuntersuchung, diese C14-Analyse aus dem Jahr 1988, in dem plötzlich das Turinger Tuch datiert wurde aus dem Jahr 1260 bis 1390. Eine Untersuchung, auf die sich alle Kritiker heute immer noch beziehen, obwohl die lange durch viele andere Untersuchungen, darauf will ich jetzt nicht zu sprechen kommen, ist nicht mein Thema heute, widerlegt ist und viele Fakten dagegen sprechen. Aber es gibt eben viele, die picken sich im Rahmen einer Rosinentheorie, auch in einer negativen Rosinentheorie, das raus, was man eben für die Argumentation benötigt. Und deswegen ist es im Grunde ein Irrglaube, davon auszugehen, ich muss jetzt noch mehr untersuchen, noch mehr Dinge machen, dann wird es immer klarer. Turin zeigt das Gegenteil. Und alle die, die versucht haben, Turin zu erklären und neu zu erforschen, sind auf immer neue, immer größere Fragen gestoßen. Und das Interessante ist ja, dass manche Kritiker einfachste Mittel sozusagen der Fälschung heute produzieren, um damit zu sagen, auch dieses Tuch stammt aus dem Mittelalter. So, und mich hat mal interessiert, was besagt eigentlich ein Infrarotbild? Und da fiel mir halt dieses Bild sozusagen auf und da fiel mir ein, dass vor Jahren ein Fotograf namens Kati schon einige Infrarotfotos gemacht hat und die in einem Fachinstitut in Rom hat analysieren lassen. Und an einem Abend im Büro von Pater Kamingel, da war Schwester Bernina mit dabei, hat er diese Ergebnisse vorgestellt und hat eben gesagt, nach den Ausführungen des Institutes in Rom, die Infrarotbilder lesen, stelle man fest, dass dieses Bild, eine einzige Bild, in Anführungszeichen bitte immer zu sehen, nach dieser Aufnahme jedenfalls eine einzige Substanz darstellt, es sei vollkommen uniform, wie aus einem Guss und einem Material. Ich will diese Infrarotergebnisse gar nicht überbewerten, verstehen Sie mich da nicht falsch. Aber ich will Ihnen mal einen Vergleich zeigen, den könnte man beliebig fortsetzen, ich habe da mal ein bisschen recherchiert im Internet, mit Infrarotanalysen von historischen Gemälden. Rechts sehen Sie jeweils die Infrarotaufnahmen. Dort sehen Sie den kompletten Verlauf. Denn Bilder in der Kunstgeschichte, das sind nur 2 von 5 Millionen, die zeigen, wie ist das Bild zunächst skizziert worden, welche Entwicklung hat es genommen und was ist endgültig daraus geworden. Das machen Sie alles mit Infrarot transparent. Ja? Und dann sehen Sie eben, dass das Gesicht vielleicht erst noch ganz anders konzipiert war, dass der Blick ein anderer war und so weiter und so weiter. Das können Sie mit beliebig vielen Bildern fortsetzen. Dann sehen Sie, es gibt Institute, die diese Infrarotaufnahmen machen und damit auch Werbung machen. Man sollte eben historische Gegenstände mit entsprechenden Infrarotbildern untersuchen lassen. So, und wenn wir jedenfalls nach diesem Kriterium haben wir beim Volto Santo keinerlei sozusagen Vorfarbgebung, nichts. Ja, es gibt keinen, und das wäre eigentlich ungewöhnlich, dass ein Maler, immer wenn es den gäbe, aus einem Guss so ein Gesicht hinkriegt. Auf beiden Seiten vorne. Völlig ungewöhnlich. Hier sehen Sie keine einzige Stelle, wo man sagt, ja, das ist immer ein bisschen anders geworden, als es tatsächlich war. Also ich glaube, dieses Ergebnis von dem römischen Institut, das ist eine Substanz, das Bild ist vollkommen uniform, aus einem Guss und einem Material. Das scheint mir, ich sage das sehr laienhaft, aber es scheint mir zutreffend zu sein, jedenfalls im Vergleich zu den anderen Bildern. Keine Vorzeichnung, kein Verlauf, das ist jedenfalls bemerkenswert, nicht mehr und nicht weniger. So, und dieses Ganze, das kann man vielleicht ein bisschen als Spiegelei abtun, wirklich zu akzeptieren, hat bei mir dazu geführt, noch weiter selber ein bisschen zu experimentieren. Und da ist es ja so, dass der Durchbruch des Thüringer Grabtuches im Jahre 1898 erfolgte, als der Thüringer Ratsherr Secondo Pia zum ersten Mal die Erlaubnis erhielt, dieses berühmte und bis dahin wissenschaftlich völlig unerforschte Tuch aus Turin mit dem ja sehr blassen Körperabdruck, wo man mit dem bloßen Auge im Grunde kaum was erkennen kann, zu fotografieren. Und als Secondo Pia das Bild entwickelt, traut er seinen Augen nicht, denn das Negativ, das gab es damals noch, heute die jungen Leute mit ihren Digitalkameras wissen gar nicht mehr, was ein Negativfoto eigentlich ist. Da stellt er fest, auf dem Negativ ergibt sich eben das Positiv sozusagen des Abdrucks. Damit hatte niemand gerechnet. Secondo Pia selbst, der das Ergebnis präsentierte, sah sich massiven Fälschungsvorwürfen ausgesetzt. Und zwar 33 Jahre lang, bis erst 1931 durch einen weiteren Fotografen, Giuseppe Henry, dann dieses Ergebnis endgültig verifiziert wurde. Nämlich, das berühmte Abdruck ist ein Negativ. Nur nicht im Hinblick auf die Blutspuren. Muss man sehr aufpassen. Nicht im Hinblick auf die Blutspuren, die waren vorher schon da. Und das Mangopello-Antlitz wird eigentlich immer, das kann man flächendeckend so lesen, als ein Positivbild gesehen. Und das stimmt teilweise. Teilweise. Das ist nämlich viel komplizierter, als man denkt. Ich bin durch einen Aufsatz der Professoren Jaworski und Fanti, den wir schon erwähnt haben, deren Ergebnisse ich noch nachfolgend darstellen werde, auf die Idee zu kommen, mal den Turiner Weg selber nachzuvollziehen. Und zunächst mal ein Foto vom Volto Santo in ein Negativ zu verkehren. Ist eine Spiegelei, räume ich ein. Nee, das war's auch nicht. Moment. So. Oben ein Foto mit einer ganz alten Kamera. Ist gar kein gutes Bild, muss man ehrlich sagen. Und unten ist das Negativ. Was mich dabei überrascht hat, muss ich ehrlich sagen, aber auch das ist ganz laienhaft zugegeben, dass auch dieses Negativ ein sehr sprechendes Bild ist. Ja, finde ich jedenfalls. Man kann es mögen oder nicht mögen, darum geht es nicht. Aber es ist ein sprechendes, ein ausdrucksstarkes Gesicht. Ne? Wenn Sie sich mal übliche Negative ansehen, die wirken meistens anders. So, das war meine eigene Experimentiererei. Und jetzt wird es viel interessanter. Jetzt haben die Naturwissenschaftler nämlich das Wort. Im Jahr 2010 findet eine ganz spannende Untersuchung statt, deren Bedeutung im deutschsprachigen Raum, schließe mich ganz nachhaltig mit ein, gar nicht erkannt wird. Ich muss ganz selbstkritisch eingestehen, dass ich da den Artikel damals schon gelesen habe und habe den völlig überlesen, weil ich eigentlich nur gedacht habe, von Jaworski und Fanti, die 3D-Untersuchungen, es geht darum festzustellen, wie ähnlich oder wie identisch ist der Mangopello-Schleier zum Turiner Tuch. Und dann fand man ähnlich wie Professor Resch auch so eine Art von Konkordanzpunkten und hat dann gesagt, ja, das sind in der Tat Dinge, die sind sehr ähnlich oder sehr identisch, Andere, die berühmte 3, haben wir schon gesprochen, diese Stirnwunde, die ist eben nicht da. Kleinste Unterschied im Haarbüschel bei Mango Pelo. Wenn Sie das Bild von der einen, von der anderen Seite sehen, sehen Sie, dass oben der Haarbüschel etwas variiert, vermeintlich. Manche behaupten auch, bin ja nicht so sicher, ehrlich gesagt, die Mundstellung verändert sich. Das scheint mir eher ein Lichtproblem zu sein. Auf beiden Seiten haben Sie manchmal eher den geöffnet, manchmal eher den geschlossenen Mund. Ganz großes Phänomen. So, und jetzt kommen der polnische Chemiker Jan Jaworski und der Experte für zerstörungsfreie Untersuchungen, Professor Giulio Fanti, auf die Idee und sagen, wir haben von dem Turinger Tuch, gibt es ja sehr interessante 3D-Bilder, in Anführungszeichen, Konstruktion, weil sie nämlich die anhand der verschiedenen Farbpunkte und der Intensität im Computer ein dreidimensionales Bild errechnen lassen können. Das Turinger Tuch hat über 65.000 hell-dunkel Schattierungen. Auch das ist aber eine Frage, den Maler möchte ich mal sehen, der das so präzise hinkriegt. Und dann so präzise malt, dass danach der Computer daraus ein 3D-Bild in Anführungszeichen errechnen kann. Und jetzt kommen diese Wissenschaftler auf die Idee und sagen, diese 3D-Untersuchung, die machen wir auch mit Mango Pelo. Wir sehen jetzt links, rechts Turin, ist nicht ganz so deutlich jetzt zu erkennen, aber okay. Links jedenfalls der Mango Pelo Schleier in einem 3D-Bild von diesen Professoren. So, der Mango Pelo Schleier hat nicht diese Dreidimensionalität, jedenfalls nicht in der Computerberechnung wie Turin, das muss man sagen, aber es gibt sie auch. Und es gibt ein ganz interessantes Ergebnis dabei. Jetzt ist es etwas größer. Das ist jetzt ein 3D-Bild, soweit es sich überhaupt herstellen lässt. Aber man sieht vielleicht, und das ist auch die verblüffende Erkenntnis der Wissenschaft, ja, dass manche Proportionen, Höhen und Tiefen, die stimmen im 3D-Bild stimmen die nicht. Schauen Sie mal auf die Augenbrauen. Die vermitteln den Eindruck, als ob die in den Körper hineingingen, obwohl die Augenbrauen oben aufliegen. Das passt nicht. Den Effekt haben Sie bei Turin in dem Maße nicht. So, ja, oder anders, den haben Sie bei Turin auch, aber da ist es klarer erkennbar. Wenn man sich hier das Kinn ansieht, den Kinnbart, der scheint auch in das Gesicht hineinzugehen, das passt auch nicht. Also diese 3D-Aufnahme, die der Computer berechnet, die führt zu einer Vertauschung, einer sogenannten Konkav-Vertauschung. Und jetzt machen wir hieraus, und jetzt kommen wir zum Turinger Modell, jetzt machen wir hieraus ein Negativ. So, und jetzt stellen Sie fest, jetzt stimmen die Proportionen wieder. Die Augenbrauen sind richtig, der Kinnbart ist richtig, die Lippen sind richtig, der Mund, das ist alles richtig. Also das Negativ ergibt sozusagen die zutreffenden Konvex- und Konkavproportionen. Ich habe das eben selber, weil man muss ja nicht alles glauben, was andere einem vorsetzen, das habe ich selber mal am Computer so gemacht und komme zum nahezu identischen Bild, in Anführungszeichen jedenfalls, wie Jaworski und Fanti. Das habe ich jetzt selber mal entsprechend gemacht. Das sehen Sie bei Jaworski, Fanti ganz identisch. Und das ist ein Punkt, der ist nun wiederum überhaupt nicht mehr erklärlich. Wie kommt diese unglaubliche Positiv-Negativ-Vertauschung zustande? Das macht das Geheimnis, ehrlich gesagt, noch größer. Und deswegen vielleicht die Berechtigung, ich habe ja damals schon gesagt, das ist ein Mango Pelo Code. Klingt vielleicht so ein bisschen reißerisch, aber ich glaube, so falsch war es vielleicht gar nicht. Das sind Dinge, die wir erst Step by Step sozusagen entwickeln. Ja? Und jetzt überlegen Sie mal, eine Negativvertauschung konvex-konkav. Die sollte ein Fälscher fälschen. Dann mache ich mühelos eine Wette von 1 Million plus X, das wird kein Mensch auf diesem Erdball hinkriegen. Weder vor 500 Jahren, noch vor 2000 Jahren und auch nicht heute und ich glaube in 1000 Jahren auch nicht. Das kann man nämlich nicht fälschen. Das geht nicht. Da gibt es andere Erklärungen, die über unserem Horizontbereich eindeutig hinausgehen. Und Leonardo da Vinci, der ja auch immer wieder herangezogen wird als genialer Konstrukteur und der ja auch viele schöne Dinge konstruiert hat, hat auch davon nichts gewusst und nicht ansatzweise etwas als Artefakt herstellen können. Und Dürer, der wird von den Mango Pelo Kritikern immer auch mal wieder als Konstrukteur des Volto Santo benannt, hat auch ein derartiges Wissen nicht gehabt. Wenn man sich da Dürer anguckt, sein berühmtes Selbstbildnis, ist das ein völlig anderes Bild als der Mango Pelo Schleier. Das alles ist nicht ansatzweise vergleichbar. Also, das heißt, diese Negativeigenschaften, die der Turin-Schleier hat und dort sehr sichtbar, es reicht nämlich die normale Fotografie, die finden Sie ganz versteckt, erst durch eine dreidimensionale Negativberechnung im Mango Pelo Schleier auch. was die ganze Sache für unseren menschlichen Maßstab noch unerklärlicher macht und die These des Archaeopoeton, des nicht vom Menschenhand gemachten Tuches und Abbildes, wie ich jedenfalls finde, ganz eindrucksvoll unterstreicht. Ja, und die Wunder in Anführungszeichen gehen weiter. Wir hatten ja schon mehrfach den Bericht im ZDF thematisiert, Karfreitag 2007, als das ZDF nun eher auf eine Fälschungstheorie sozusagen zu sprechen kam, also vielleicht doch alles nur gemalt. Und dann kommt der 5. Dezember 2015, werde ich nicht vergessen, ein Tag vor Nikolaus, Samstagmittag. Meine kleine Tochter, Charlotte, schon ganz aufgeregt am Tag vor Nikolaus. Und dann kriege ich plötzlich mittags einen Anruf oder mein iPhone, wie es so schön heißt, piept. Und ein alter Schulfreund, der schreibt nur eine WhatsApp, ZDF-Info. Ich denke, ZDF-Info, also aktuell, man kann ja sagen, es gibt eine aktuelle Nachricht, die würde auch nicht über ZDF-Info laufen, da wäre vielleicht ARD, ZDF oder sowas. Also denke ich, was will er mir damit sagen? Ich schalte ZDF-Info ein und stoße tatsächlich auf einen aktuellen Fernsehbeitrag über Mango Pello. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, vielleicht schon gesehen haben, im Infokanal des ZDF. Eine neue Dokumentation wird ausdrücklich eingeblendet. Neue Dokumentation. Ein Bericht über das Schweißtuch und der Text lautet Veronika und das Schweißtuch Jesu. Und darin sieht man Spielfilmszenen, zwei Schauspieler verkörpern Paul Badde und Heinrich Pfeiffer bei der legendären Begegnung am 6. Juni 1998 in Turin, als nämlich Paul Badde den Professor Pfeiffer, den er kaum kennt, und sagt, mal gucken, Herr Pfeiffer oder Herr Professor, was gibt es eigentlich Neues von der Turiner Front? Und dann sagt Pfeiffer ja damals die historischen Worte, Turin ist das eine, die wahre Sensation ist Mango Pello. Und Badde sagt, ich hielt ihn damals für verrückt, als ich das hörte. Und er hebt das Glas. Das haben die alles als Spielfilmszene ganz nett, wie ich finde, dargestellt. Jedenfalls, um es eingängig, und darum geht es ja, zu vermitteln. Und jetzt kommt mir der Beitrag eigentlich bekannt vor. Es ist nämlich eine originär englische Dokumentation, da hatte mir Paul Badde schon von erzählt, die dann offensichtlich vom ZDF aufgekauft worden ist und synchronisiert übersetzt worden ist. Mit Original-Statements von Paul Badde, dessen Entdeckerreise zum Volto Santo, wird eben ganz anschaulich, sehr populärwissenschaftlich, aber jedenfalls in zutreffenden Fakten, und da sind wir ja schon zufrieden, wenn man das konstatieren kann, dargestellt und unterlegt. Und so wird eben nicht nur die Begegnung mit Professor Pfeiffer szenisch umgesetzt, auch der erste Besuch in Mango Pello selber und der eher noch flüchtige Eindruck, denn die Tochter von Paul Badde hat Hunger, sagt, Papa, ich will aber jetzt hier weg, ich habe Hunger, wir müssen was essen. Aber es ist bei Paul Badde im Kopf im Grunde geblieben. Dann sieht er später einen Lichtbildervortrag von Professor Pfeiffer in Rom und dann sagt er, solche Bilder habe ich noch nie gesehen. Da ist was dran. Und dann hat die ganze Geschichte sozusagen ihren Lauf genommen. Unterwegs wird ja aufwendig gedreht und sehr anschaulicher Beitrag. Das wäre der einzige Punkt, der mich geringfügig stört. Von dem Historiker und Autor Michael Hesemann, der sich in diesem Beitrag, er ist ja wandlungsfähig, kann man nicht anders sagen, sozusagen zum Kronzeugen des Volto Santo ein wenig aufspielt. Naja, für die gute Sache ist das okay, sonst hat es mich ein bisschen verwundert. Aber er hat jedenfalls dort ganz neutral und aus meiner Sicht mit zutreffenden Fakten so ein bisschen als Oberexperte, das war der Punkt, der mich ein bisschen störte, aber jedenfalls Rede und Antwort gestanden. Dann sind weitere Historiker aufgeführt, und zwar die amerikanische Historikerin, Fachgebiet Mediävistik und Archäologie, Caroline Goodson, der britische Religionsphilosoph Jonathan Hill und der Historiker und Theologe Nicholas Schofield, die sehr kompetent im Grunde die Geschichte des Muschelseidentuches von Mango Pello untersucht haben. Das ZDF hat offensichtlich diesen Beitrag gesehen, hat den angekauft und synchronisiert, hätte ich dem Sender nach dem Bericht von 2007 ehrlich gesagt gar nicht zugetraut. Was mich fundamental gestört hat, dass Blandina dort gar nicht erwähnt wird, und ohne Blandina hätte auch Professor Pfeiffer nicht die Spur zum Schreier nach Mango Pello gefunden. Auch die Vorgeschichte von Padre D'Accese wird nicht erörtert und die wissenschaftlichen zerstörungsfreien Untersuchungen auch nicht. Naja, immerhin darf Michael Hesemann jedenfalls sagen, das ist ja schon viel, dass auf dem Schleier sich keine Farbe befindet. Das Antlitz sei nicht von Menschenhand. Und wenn man eben das Buch über die stummen Zeugen von Golgatha von Hesemann 2001 gelesen hat, da hat er noch gesagt, dies sei ein gemaltes Bild. in seinem aktuellen Buch, vielleicht kennen Sie das Mysterium, im letzten Jahr rausgekommen, dann bezieht er sich darauf und sagt, ja, er hätte immer nicht gesagt, von wem gemalt. Naja, das ist ein Taschenspielertrick, ist okay, aber alles, was er da in diesem Bericht dargestellt hat, ist für sich genommen in Ordnung. Deswegen will ich das gar nicht kritisieren. Der Bericht ist gut gemacht, der ist spannend, unterhaltsam und im Ergebnis zutreffend, und über die Mängel wollen wir mit christlicher Nächstenliebe hinwegsehen. Also am 5. Dezember bin ich jedenfalls begeistert, dass das ZDF damit diesen Bericht sozusagen korrigiert. Das ist im Grunde die Abkehr von dem bisherigen Bericht. Ja, und das führt dazu, dass ich mir dann überlegt habe, wenn das ZDF jetzt seinen Beitrag korrigiert und offensichtlich an der Fassung 2007 nicht mehr festhält, dann müssen wir auch dafür Sorge tragen, das habe ich jetzt nur so als Symbol eingeblendet, dass sozusagen das, was hier heute offiziell ist, in Anführungszeichen offizielles Internetlexikon Wikipedia geworden wird, dass dort auch die Fakten richtig und anders als bisher dargestellt werden. Wer sich heute über etwas informieren möchte, der macht dies online via Internet und stößt eben regelmäßig auf Wikipedia-Eintragungen, das moderne Internetlexikon. Und auch dort finden Sie unter dem Schleier von Mangopello, bislang fanden Sie dort die Geschichte sehr kritisch. Da gab es den Bericht 2007, ZDF, Farbpigmente, ist vielleicht eben doch gemalt. Ich meine, auch Dürer wäre aufgetreten. Und der Eintrag war, ja, aus meiner Sicht wenig objektiv. Es wurde bestenfalls gesagt, dass alles umstritten ist. Jemand, der sich informieren wollte, der kriegte jedenfalls über Wikipedia, kriegte er keine hinreichende Auskunft. Und die ZDF-Dokumentation 2007, die wurde natürlich sozusagen dargestellt als das Maß aller Dinge. Dann wird ein Herr Falcinelli noch dargestellt, der die Authentizität des Schleiers massiv bezweifelt. Und damit wird letztlich unterschwellig, wurde bislang der Eindruck vermittelt, dass man es mit einem interessanten, ja klar, aber letztlich mit einem Gemälde zu tun hat. Und der nicht sachkundige Leser erhielt jedenfalls keinen Eindruck der Einzigartigkeit dieses Tuches. Das hat mich sehr geärgert und dann fing mein Kampf mit Wikipedia an. Ich muss sagen, basierend auf diesem neuen ZDF-Film. Und jetzt müssen Sie so einen Artikel erstmal korrigieren. Das ist schwierig. Das machen die nämlich nicht ohne weiteres. Man kann sich so auf die Seite da eintragen lassen und kann dann eben seine Darstellung bringen. Und da muss man auch die Quellen angeben. Das machen die aber nicht. Ich hatte mal einmal einen Beitrag dann lanciert sozusagen und dachte, aha, jetzt ist er akzeptiert. Und dann sah ich aber 2-3 Wochen, dann hatte irgendwie einer von den klugen Wikipedia-Leuten das alles rausgeschrieben und dann war es eigentlich fast negativer als vorher. Und dafür habe ich dann nochmal hingeschrieben, habe den Quellen angegeben, habe denen gesagt, Leute, der ZDF-Bericht 2007, der ist überholt, guckt euch den neuen an. Habe dann weitere Quellen genannt und, mit denen also ganz fundamental diskutiert. Und irgendwann haben die offensichtlich aufgegeben, schauen Sie sich jetzt mal die aktuelle Version an, die ist aus meiner Sicht jedenfalls sehr gut vertretbar. ZDF ist komplett verschwunden, das ist auch gut so, also den Bericht 2007 brauchen wir nicht, auf den neuen brauchen wir auch nicht zwingend. Es werden aber jetzt all diese unerklärlichen Dinge, die werden jetzt dargestellt, einschließlich dieser 3D-Konvex-Konkav-Vertauschung. Falkinelli wird noch aufgeführt als Kritiker, aber zugleich mit dem Argument, das konnte ich jedenfalls lancieren, dass er auch nicht erklären kann, wieso denn der leere Rahmen im Petersdom zu dem Mangopello-Schleier passt und nicht zu dem anderen. Das heißt, da wird im Grunde seine eigene Kritik in dem Beitrag relativiert. Und damit meine ich, kann man leben. War ein harter Kampf, aber jedenfalls, da bin ich ganz froh drüber, dass das zumindest gelungen ist. Und wenn man sich jetzt, schauen Sie sich mal an, Schleier von Mangopello über Wikipedia, das ist ein Bericht, mit dem, denke ich, können wir jedenfalls leben. So, das dazu. Ja, und dann ist ja die Frage, Benedikt ist nach Mangopello gepilgert, was macht Franziskus? Am 30. September 2015, ich habe das in Ihrem Vereinsheft schon gesehen, Sie wissen das alles schon, deswegen sozusagen reine Wiederholung, das Bild spricht für sich, erhält Benedikt immerhin im Rahmen einer Generalaudienz von dem Chef von dem italienischen Restaurant Lugatone, vielleicht kennen Sie den kleinen Italiener Mangopello, da kann man richtig gut essen, sieht aus, von außen aus wie eine Bretterbude, aber da wird alles frisch gekocht, ist großartig und der Wein schmeckt auch. So, und wenn man das ansieht, denkt man, was sind denn da sozusagen für Mafiosi am Werk? Aber es sind Volto Santo-Fans, die man sich gar nicht anders vorstellen kann. In dem Raum hängt auch großes Volto Santo-Bild. Und da haben wir immer gesagt, Lugatone, die Leute aus dem Volk, die müssen zu Franziskus, die müssen ihm das Bild überreichen. Das ist dann schließlich gelungen am 30. September. Und da konnte eben Franziskus eine schöne Kopie nicht das Original natürlich, aber eine Kopie, jedenfalls auf dem Petersplatz überreicht bekommt. Er hat es hochgehalten und kann jedenfalls auch nicht mehr sagen, dass er es nicht kenne. Und am 29. Oktober spekulierte schon voller Freude und Vorfreude die italienische Zeitung Il Centro Pescara, die mal sehr viel berichtet, anlässlich eines Blitzbesuches von Erzbischof Genswein in Manopello über die Hypothese, Papst Franziskus kommt. Naja, warten wir es mal ab. Stattdessen war es aber anders, wenn der Papst nicht kommt, dann kommt immer das Volto Santo nach Rom. Den Weg kann man auch gehen und dieser Weg, der ist ja schon damals beschritten worden im Jahre 1208, gut dokumentiert. Dort fand in Rom auf Betreiben von Papst Innozenz III. Und dann jeweils am zweiten Sonntag nach Epiphanie eine Prozession statt, in der eben das Schweißtuch von der Basilika zum Hospital Santo Spirito getragen wurde. Und diese historische Prozession, die ist am 16. Januar 2016 wiederbegründet worden. Ich hatte auch noch Geburtstag an dem Tag, also war ein schönes Geschenk, muss ich ehrlich sagen. Und habe mir gesagt, okay, und was machst du denn schönes Geschenk? Du fährst hin und bist mit dabei. Und das war auch wirklich toll. Es gibt einen kleinen Unterschied, der niemanden stört, denn es wird jetzt verwendet, wir müssen mal auf mein aktuelles Bild kommen. Wir fangen erstmal vorher an. Es wird eine Kopie, aber eine hochwertige Laserkopie, heute kann man es ja machen, die wird gefertigt in einem historischen Rahmen aus den 30er Jahren. Und mit dieser Kopie will man diese Prozession beginnen. Es beginnt aber, deswegen zeige ich das, mit einem Mittagessen. Mit einem Mittagessen in Vitoria. Vielleicht kennen Sie das in Rom. Vitoria ist im Dunstkreis des Petersdomes, ist die Journalisten-Kneipe in Anführungszeichen im Vatikan. Wer wissen will, was es im Vatikan Neues gibt, muss ins Vitoria gehen. Und Frau Bader hat das gesamte Vitoria für alle Pilger gemietet. Und da gab es das erste Mittagessen. Und Patrick Kaminge sehen Sie auch da rechts und Baddes und meine Wenigkeit und eben andere. Und der ganze Vitoria war voll von Menschen, die dann nachmittags zur Prozession gehen wollten. War ein schöner Einstieg. So, gut gestärkt geht es dann weiter. Das sind natürlich schon Bilder, finde ich. Da hätte ich vor einem Jahr noch nicht dran mit gerechnet, dass es sowas gibt. Ja, dass sie also vor dem Petersdom das Volto Santo, es ist eine Kopie, aber eine Kopie vom Original, deswegen hat es auch was vom Original, muss man ja sagen, dass sie dort hochgetragen wird. Und es waren eine Menge Pilger da. Das Interessante, wir sind also in die Kirche hineingegangen, zum Veronika-Feiger durch, ja, dort, wo also immer diese Kopie am Passionssonntag hochgehalten wird mit dem Volto Santo. Das Interessante war, ist die Reaktion der Leute zu sehen. Rom ist ja extrem überlaufen inzwischen, es nimmt immer weiter zu. Also alle Unkenrufe aus dem deutschsprachigen Kreis, die Kirche geht unter, sind da völliger Blödsinn, wenn man sieht, wie diese Weltkirche an Zulauf gewinnt. Manchmal auch lästig, muss man sagen. Früher gingen sie in den Petersdom rein und waren drin. Und heute brauchen sie, wenn sie etwas später schon kommen, ich habe das im Oktober erlebt, als ich mit den Chefärzten da war, da haben wir 2 Stunden angestanden, an einem schmöden Oktober, was war es denn, Freitag, morgens um 9 Uhr, wir brauchten 2 Stunden, um reinzukommen. Und Asiaten, soweit das Auge reicht. Also Asien christianisiert sich ohne Ende. Auch die Philippinen, Chinesen, ja, die man früher nicht gesehen hat, die strömen alle da rein. Die Chinesen haben heute mehr Katholiken als in Deutschland. Ne, obwohl die wahnsinnig verfolgt werden. Also das Christentum und speziell die katholische Kirche verbreitet sich über die Population hinaus. Keine andere Institution der Welt. Deswegen allen Unkenrufen zum Trotz, wenn man die Fakten nicht ein wenig beleuchtet, können wir ganz optimistisch sein. So, und die Reaktion vieler Leute, die das gar nicht wussten, plötzlich dieses Volto Santo zu sehen, das war unglaublich. Da gab es plötzlich Leute, die fingen spontan an zu weinen, hatten Tränen in den Augen oder versuchten vorne zu dem Rahmen, zu dem Schleier zu kommen, einmal anzufassen. Das war schon sagen, wie viele Leute sich da spontan angeschlossen haben. Von Manopello waren roundabout 200 angereist und dann kamen eben andere mit dazu und es wurden immer mehr und sahen dies. Es gab auch andere, die waren ganz ungläubig und was ist das denn und konnten nichts damit anfangen. Ja, das erlebt man auch, nur da sieht man, dies war wirklich wieder Präsenz. Manopello ist toll, bin ich Fan von. Aber das ist natürlich ganz weit weg, in einem ganz kleinen Winkel, super idyllisch gelegen und immer eine traumhafte Reise wert. Aber dies war Präsenz, wo plötzlich es Tausende von Leuten oder Hunderte, ja Tausende kann man schon sagen, von Leuten plötzlich hiermit konfrontiert wurden. Und zu sehen, wie die unterschiedlich reagierten, das war schon wirklich toll. Ja, und so sind wir dann sozusagen durchgegangen, wieder runterziehen. So, Petra Maria, rechts der Bürgermeister von Mangopello, natürlich mit den italienischen Farben, also das hat richtig was Staatsmännisches. Und das Volto Santo auf dem Petersplatz. Und dann ging es los, war keine Riesenprozession bis zur Kirche, die neben dem Hospital sich befindet. Das sind kein Kilometer, 500, 700, 800 Meter habe ich nicht nachgemessen, aber kann man gut kriegen. Aber weil es eben doch eine so große Gruppe war, haben wir also schon ein bisschen dafür gebraucht und spontan haben sich eben viele Leute angeschlossen und waren eben sehr ergriffen davon. Ja, hier sieht man, wie wir langsam jetzt sozusagen vom Petersplatz hinausgehen zur Kirche eben Santo Spirito und immer mehr Leute sich dem anschließen. Man konnte sie auf dem Bild gar nicht alle erfassen. Und überall das Volto Santo mittendrin, also eigentlich hat man kaum seinen Augen getraut. Ich hätte das, wie gesagt, ein Jahr vorher nicht für möglich gehalten, dass man in Rom in die Peterskirche mit dem Volto Santo einmarschiert. Und ich will gleich noch weitere Reaktionen schildern.
Eine Frage noch nach Santo Spirito. Wo ist das genau? Ist das über den Tibor weg?
Nein, es ist die, ich habe jetzt den Namen der Straße vergessen. Es ist nicht die Hauptstraße, sondern von der Hauptstraße, die auf den Vatikan führt, gehen Sie rechts ab. Ja, und dann sind es ja 500 Meter vielleicht. Ja, also wenn Sie jetzt ohne Prozession hingelaufen, laufen Sie keine 3 Minuten vielleicht oder sowas, oder 5 Minuten maximal.
Sassio heißt die Straße.
Ja, kann sein.
In Sassio heißt das auch.
Heißt auch der
das Spirito in Sassio.
Ja. Heißt auch das
Hospiz. Ja. Rechts rüber.
Dann gab es in der Kirche, gab es dann eben eine, die Abendmesse vollkommen überfüllt. Das Volto Santo wurde dann links am Altarraum platziert. Und auch da sah man, wie viele Leute nach vorne strömten. Eine Massenbewegung, die sie in Mangopello in dieser Provinz gar nicht so hinkriegen wie da, muss man ehrlich sagen. Und Monsieur Genswein, der immer noch Präfekt des päpstlichen Hauses ist, hat also die Messe gehalten und... Ja, und das, was auch niemand für möglich gehalten hat, was natürlich eine große Bitte speziell vom Vadis war, was man niemand für möglich gehalten hat, er hat zum Schluss mit dem Volto Santo den Segen erteilt, was sehr viele Leute auch sehr angerührt hat. Auch da hätte man nicht mit gerechnet. Das wäre noch 2006, da hat man es ja gehofft, dass Benedikt das machen würde, da wäre es noch nicht möglich gewesen. Und jetzt hat Genswein keine Probleme gehabt und hat in seiner Predigt, die auch im Internet steht, lohnt sich wirklich nachzulesen, so massiv Klartext gesprochen, wie niemand jemals zuvor. Er hat also den Weg skizziert, ja, vom Grab im Grunde bis heute hat er überhaupt keinen Zweifel dran gelassen, dass dies das authentische Tuch ist, also dies ist die Laserkopie davon, aber Sie wissen, was ich meine, das authentische Tuch ist, aus dem Grab Christi stand, hat die Einzelstation Edessa und so weiter aufgeführt. Und ich muss sagen, so deutliche Worte hat man nach meinem Kenntnisstand eigentlich noch nie von einem so hochrangigen Vertreter des Vatikan gehört. Das war also wirklich schon toll. Und dass er zum Schluss eben auch damit den Segen erteilt hat. Naja, das würde ich ja nicht machen, wenn ich sage, ja, das ist jetzt ein schönes Bild. Ich würde niemand machen. Das ist natürlich vor diesem Hintergrund auch der sensiblen Diskussion um Mangopello eine unglaubliche Geste. Ich bin nur mal gespannt, ehrlich gesagt, was irgendwann dazu die Turin-Fraktion sagen wird, wenn sie was dazu sagt. Denn bislang konnte man sagen, naja, der Vatikan hält sich ja mal sehr bedeckt, der sagt nichts dazu. An diesen Bildern kommt man nicht mehr vorbei, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, was man dagegen sagen könnte. Oder man müsste sagen, ja, der weiß nicht, was er tut oder so. Aber ansonsten, rational, können Sie das nicht mehr widerlegen. Und die Zeitung Il Centro, ich habe es nicht nachgezählt, aber Il Centro, Pescara, das war ein Tag ausgestellt, 24 Stunden. Die sagen, in diesen 24 Stunden sind etwa 10.000 Menschen in diese Kirche gepilgert. 10.000 Menschen zum Volto Santo. Da sehen Sie mal, wie Sie an 24 Stunden in Rom Leute erreichen. Da braucht man Mangopello, weiß ich nicht. Die haben ja auch schon großen Zustrom, keine Frage. Aber natürlich nicht in 24 Stunden. Also die Platzierung dort, und deswegen ist meine These, irgendwann, ich weiß nicht wann, ich will auch kein Prophet da spielen, um Himmels Willen, wird das Volto Santo in welcher Gestalt auch immer, ob als Gläserkopie oder am Original, nach Rom zurückkehren. Und ich würde mir auch wünschen, ich habe den aktuellen Kenntnisstand, weiß ich nicht, dass das im nächsten Jahr wiederholt wird. Das kriegt eine Eigendynamik, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Und das Interessante ist, das war auch zu entnehmen, dass also nicht nur die vielen Manipereser dabei waren, sondern ein berühmter italienischer Filmstar, den ich bisher nicht kannte, aber es hat mich auch da belehren lassen, eine Schauspielerin Claudia Coll, die sich ganz der Sache verschrien hat und da mitgelaufen ist. Und für uns viel überraschender, Jörg Bremer, das ist der Korrespondent der FAZ Und die FAZ ist ja immer noch so das Maß der Dinge der deutschen Tageszeitungen. Und überlegen Sie mal, was die FAZ vor einigen Jahren noch aus Rom oder Mango Pelgo berichtet hat. Das war ganz, ganz wenig. Und der Paul Walter sagt mir, dem Jörg Bremer, dem Korrespondent, dem durfte man gar nicht, mit Mango Pelgo gar nicht kommen. Ach, um Himmels Willen, bloß nicht. Eine Zeitung wie die FAZ kann doch darüber nicht berichten. So, und dieser Jörg Bremer, achten Sie jetzt mal auf Artikel in der FAZ von Jörg Bremer. Was die FAZ momentan für Artikel bringt, das ist unglaublich. Das ist eine Revolution im Kleinen, die man gar nicht, das aber ist immer Deutschlands führende Tageszeitung, mit der ich nicht ansatzweise gerechnet hätte. Dieser Jörg Bremer ist mitmarschiert. Ja, der ist mit mir mitmarschiert und mit allen anderen. So, und der hatte bisher überhaupt nichts damit am Hut. Und der hat sich begeistern lassen. Ich habe das selber gesehen. Und der hat am selben Tag noch erschienen in der FAZ online ein ordentlicher Bericht über diese Prozession. Natürlich immer auch der FAZ geschuldet und der Klientel geschuldet, durchaus mit Stimmen so und so, aber es war objektiv, es war völlig okay. Und dass überhaupt diese Zeitung darüber berichtet, hätte ich nicht ansatzweise für möglich gehalten. Und als wir noch beim Mittagessen saßen, war schon der erste Bericht, das haben wir nämlich online gesehen, da machte mich beide darauf aufmerksam, sagte, guck mal, FAZ hat schon berichtet über das, was wir da gleich machen. FAZ online. Und montags, dann meinten wir beide noch, okay, Online-Ausgabe ja, aber es wird in die gedruckte Form, wird das nicht eingehen. So, der Bremer ist mitmarschiert, der war super begeistert, ja, und berührt. Jörg Bremer, der vor einem Jahr noch Mango Pelgo nichts damit zu tun haben wollte. Und montags war in der FAZ, vielleicht haben Sie es gesehen, ein Artikel, der jedenfalls das untere Drittel, auf Seite 3 war es, glaube ich, sogar ausgefüllt hat, über diese Prozession. Da hätte ich hätte keine Wette gemacht, dass die FAZ darüber berichtet, ehrlich gesagt. Das wäre undenkbar gewesen. Also da sieht man, welche Entwicklungen es gibt. Und wenn Sie mal die Osterausgabe der FAZ sehen, auf der ersten Seite, da wird plötzlich die Auferstehung thematisiert. Und zwar nicht irgendwie als ein Mirakel für irgendwelche gläubige, naive Leute, sondern als durchaus als diese Perspektive, die Menschen haben. Erste Seite FAZ, Jörg Bremer, Rom, achten Sie mal drauf. Jörg Bremer, Rom, also das ist eine Wandlung, das wird Ihnen niemand offiziell so sagen, aber lesen Sie mal die Artikel, da sieht man das. Phänomenal, nicht erklärlich, ehrlich gesagt, fast genauso unerklärlich, wie dieses Bild nicht vom Menschen hat. So, das jetzt zu der Prozession, die wirklich sehr beeindruckend war und eine tolle Erfahrung war. Und dann hat es vor wenigen Wochen eine neue Publikation gegeben von einem ehemaligen FBI-Agent. Der hat ein Buch geschrieben, Philip Dave Fold. Bislang war ein Weg oder ein Mosaiksteinchen relativ ungeklärt. Nämlich der Weg des Volto Santo und des Christusbildes, des Christusgesichtes nach Edessa. Und dann hat er Folgendes ausfindig gemacht. Das Edessa-Mosaik. Uralt, maximal aus dem 3. Jahrhundert, ja, ein Christusbild, nicht wie die römische Kopie, mit geschlossenen Augen, mit offenen Augen. Sie sehen die charakteristische Form der Haare, der Nase, der leichten Wangenschwellung. Sie sehen aber, die sehen die reparierten Wunden, kann man leicht sehen. Wenn Sie das, hier ist es alles etwas ein bisschen heller. Das auferstandene Bild, das Edessa-Bild. Was man bislang nicht hatte, sozusagen ein kleines Mosaiksteinchen, ein uraltes Mosaik, welches man in Edessa, heute heißt der Ort San Riofa, gefunden hat. Auch ganz interessant. Also ein ganz typisches Jesusbild, was eben fundamental dafür spricht, dass auch dieser Weg insoweit historisch zutreffend begründet worden ist. Ich will mal gucken, wie wir zeitlich sind. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann würde ich ganz kurz noch etwas sagen zu der These, die auch gerade mal angeklungen wurde. Abgesehen von den Turin-Gegnern, gibt es inzwischen aber auch eine gewisse Meinungsführerschaft von Leuten. Dazu gehört auch Hesemann, den ich persönlich kenne und auch durchaus schätze, aber das mag ich an ihm eben nicht. Und der sagt, ja, ich akzeptiere, dass der Mango Pelgo-Schleier authentisch ist. Dass er ein authentisches Tuch aus dem Grab Christi ist. Das akzeptiere ich, sagt er. Aber der Mango Pelgo-Schleier ist kein Schweißtuch. Denn der ist viel zu fein, Schweiß aufzunehmen. Und das Schweißtuch, das ist nur das Bluttuch aus Oviedo. Und damit verweist er auf sein eigenes Buch, was er geschrieben hat. Und ob das nun auch eine Frage der persönlichen Eitelkeit ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Das ist jedenfalls seine These, die aber auch von anderen, ist nicht nur Hesemann allein, auch von anderen geteilt wird. Und es gibt auch durchaus viele, aber einige jedenfalls, der, ich sage jetzt mal, Mangopello-Pro-Fraktion, gestatten Sie mal diesen groben Begriff, die auch sagen, ja, okay, könnte ja in der Tat sein, dass das Schweißtuch eher das Oviedo-Tuch ist, damit kann man Schweiß und Blut abtupfen und der Mangopello-Schleier ist es nicht. Ich halte diese These, die man natürlich aufstellen kann, für falschstellig gesagt. Denn das einzige Argument, was dafür spricht, ist eigentlich zu sagen, das Muschelseidentuch ist kein Schweißtuch im funktionalen Sinn. Das ist richtig. Mit diesem feinen Tuch können Sie keinen Schweiß abputzen. Das ist eigentlich selbsterklärend. Aber es ist gleichermaßen richtig wie unerheblich. Denn dieser Begriff, der ist nie rein funktionell verstanden worden. Man kann sich das, wenn man sich mal die Definition des Schweißtuches ansieht, ich habe mal so ein paar alte Lexika ausgewertet, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zugegebenermaßen, ich will nur mal zwei Stellen zitieren, aus Piras Universallexikon, da heißt es eben Schweißtuch, und dann heißt es natürlich erstens, das Tuch zum Abtrocknen des Schweißes vom Gesicht. Ja, richtig, ne? Ein Schweißtuch kann zum Schweißabtrocknen benutzt werden, warum nicht, logisch. Und dann heißt es aber zweitens, bei den Juden das Tuch, womit man den Leichen den Kopf umhüllte. So, da ist kein Wort mehr davon, dass das zwingend den Schweiß abtupfen muss. Ja, das ist auch ein, das kann auch ein feines Tuch, ein Ziertuch sein. Denken Sie mal an die Geschichte Lazarus Auferweckung. Er kommt aus dem Grab mit dem Schweißtuch, einem feinen Tuch offensichtlich. Denken Sie an die Begräbniszeremonie, haben wir schon drüber gesprochen, Johannes Paul II., der diese Tradition sozusagen wieder begründet hat. Er hat sich bestatten lassen mit einem ganz feinen Tuch, einem Schweißtuch in Anführungszeichen. Denn Johannes Paul II. Ist informiert worden über Mangopello. Er kannte das schon, aber er hatte nicht mehr die Kraft, dorthin zu fahren. Und ich vermute, so Spekulationen räume ich ein, aber ich vermute, weil ich so ein bisschen den Background kenne, dass auch dies ein Zeichen war, daran zu denken. Das Konversationslexikon sagt eben das Schweißtuch auch, dass bei den Juden das Tuch, in das der Kopf eines Leichnams oder auch selbst gehüllt wurde. Es gibt alte Gemälde, da wird auch das Turiner Tuch als Schweißtuch bezeichnet. Also das heißt eine Begrifflichkeit, die Sie nicht funktional verstehen dürfen. Das verengt die Sache einfach unzulässig. Und in der Bibel selbst wird auch das Schweißtuch verwendet, zum Beispiel bei Lukas 19,20 in seiner Funktion als Taschentuch. Da wird das Tuch nämlich, da dient es der Aufbewahrung der Münzen. Ja, und der Talente und der Münzen, auch nicht Schweiß abputzen. Und das ist ja auch nachvollziehbar, dass im Rahmen eines Begräbnisses man durchaus je nach der Bedeutung der Person, die bestattet wurde, natürlich auch ein feines Tuch verwendet und nicht ein grobes Tuch. Das grobe Tuch, Oviedo, klar, um das Blut wegzunehmen, klar. Aber es hat mit dem eigentlichen Schweißtuch im Sinne dieser Funktion, es dem Toten aufs Gesicht zu legen, überhaupt nichts zu tun. Und insoweit bleibt Hesemann leider Gottes jede Erklärung schuldig. Und man fragt ja, wieso hat denn Johannes, der wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt hat, in seinem, ja, leider vielleicht viel zu dürren Bericht, könnte man ja heute sagen, warum hat er nicht mehr beschrieben? Aber jedenfalls das, was er beschrieben hat, da ist jedes Wort in der Tat gewogen worden. Warum beschreibt er das größte Ereignis sozusagen in der Geschichte der Menschheit? Nämlich, dass eine Person von den Toten aufersteht. Warum werden denn in diesem Kontext überhaupt Tücher erwähnt? Die Tücher wären doch eigentlich völlig belanglos, ehrlich gesagt. Ja? Wenn also jemand aufersteht, ob da Tücher im Grab waren oder nicht, interessiert doch niemanden in diesem Moment. Also warum wird das mehrfach thematisiert? Dafür gibt es aus meiner Sicht nur eine einzige Erklärung, weil diese Tücher eine Bedeutung haben, die weit darüber hinausgeht, als Leichentuch oder als Kopftuch, als Schweißtuch zu dienen. Und das in dem Kontext, er sah und glaubte ja eben auch. Und warum sollte dann, wenn diese Tücher diese Bedeutung haben, weil in diesen beiden Tüchern Mangopello und Turin das Christusabbild zu sehen ist, warum sollte Johannes denn dann ein Schweißtuch Blute vom Oviedo erwähnen, in dem sie Blutspuren sehen, aber das Auferstehungstuch, das, was nun wirklich Glauben bezeugen kann, das völlig unerwähnt lassen. Das leuchtet mir jedenfalls nicht ein. Deswegen meine ich persönlich, dass diese reine Verengung auf die Funktionalität erstens unzulässig ist und zweitens auch überhaupt nicht erklärt, warum dieses Tuch überhaupt von Johannes erwähnt wird. Und wenn man mit diesem Argument sich Hesemann nähert und auch anderen, dann kommt überhaupt kein Gegenargument. Es wird immer gesagt, ja, aber es ist eben kein Schweißtuch, Punkt. Ja, man muss sich auch inhaltlich damit auseinandersetzen, wenn ich eine These vollständig entkräften will. Interessanterweise gibt es einen ganz guten alten Aufsatz von einem Professor Josef Schmidt, der heißt das Thuringer Grabtuch, eine Spurensuche im Neuen Testament. Und der sagt, 2001 ist er schon der These von Hesemann entgegengetreten und hat gut begründet dargelegt, dass das Sudarium Christi nur der Schleier von Mango Pego sein kann. 2001, da war ich noch, im Grunde hatte die Forschung noch gar nicht richtig angefangen. Ja? Und da hat dieser Professor, Mathematiker und Theologe, hochintelligenter Bursche, hat das schon eindrucksvoll dargelegt. Und ich meine, wenn man diese Thesen entkräften will, da muss man schon sehr viele Argumente aufbieten. Die Verengung auf die Funktionalität, die überzeugt mich persönlich jedenfalls nicht. Ich möchte Ihnen jetzt abschließend sozusagen ja für die Singe zwei Filmtrailer anbieten. Wenn wir jetzt einmal aus dem Programm raus können, das kann ich glaube ich hiermit nicht, oder? Komme ich hier auch raus? Nee. Und jetzt müssten wir sozusagen wieder in mein eigenes Programm reingehen. Ich möchte Ihnen zwei Filmtrailer zeigen, eines Films, der nie gesendet und gedreht worden ist, die ich aber trotzdem für ganz eindrucksvoll erachte. Und weil es den Film nicht gibt, kennen Sie die vermutlich auch nicht. Ein Satz zuvor geht. Genau, wenn wir mit Pepi Klein anfangen, eine Sekunde, vielleicht noch und nicht anfangen, bitte. Können wir einmal noch stoppen? Es gibt in Hamburg, kann ich selber starten, ne? Super. Sie kennen vielleicht noch die Tagesschau-Sprecherin, die ehemalige Susan Stahnke. Ich weiß, sie war mal Miss Tagesschau und hat viele verrückte Dinge gemacht, war im Dschungelcamp und hat sonstige Dinge gemacht. Ihr Ehemann ist Filmproduzent Thomas Gericke. Und eines Tages, da müssen wir es nur versuchen, groß zu kriegen. Kriegen wir es noch größer? Soll ich mal starten? Und die haben jedenfalls eines Tages das Volto Santo entdeckt und hatten die ganz große Idee eines Riesenfilmprojektes, was sich nie aus diversen Gründen nie realisiert hat. So, und da möchte ich Ihnen den Trailer, den ich für sehr schön erachte, einfach mal aufzeigen. Ich hoffe, die Lautstärke stimmt auch. Nee. Dann können wir nochmal starten. Ja gut, dann. Da können wir das Mikro dran halten, fällt mir gerade ein. Dann können wir es beim Kind noch besser hören. Wollen wir mal versuchen vielleicht? Ich habe noch einen zweiten. Und das muss der Bibliothek wechseln. Ja, war das verkehrt? Nee, wie komme ich jetzt wieder zu meinem? Ich habe etwas falsch gemacht. Ja, das sieht schon gut aus. Jetzt haben wir einen zweiten, genau. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, ich schließe mit diesen Worten an. Dieses Tuch wird die Welt verändern und ich denke, wir alle können ein wenig dazu beitragen, dass das wirklich auch weiter geschieht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich denke, wir alle sind sehr beeindruckt von diesen Vorträgen, von diesen Worten. Nicht nur mit unseren Köpfchen, sondern auch mit unseren Herzen. Ja, es war eine wunderbare Vertiefung und für manche auch, die neu dabei sind, was Neues über Manu Pelloh und dieses wunderbare Tuch. Ich möchte auch erwähnen, dass Herr Dr. van den Heuvel das wirklich unentgeltlich macht und wirklich auch, wenn ich das so sagen darf, mit allen Herzen dabei ist, ja, das zu verbreiten und sich sofort zur Verfügung gestellt hat, für uns das zu tun. Und das finde ich großartig. Also da, glaube ich, hat er noch einmal einen Applaus. Mein Mann arbeitet gerne mit Zirbenholz. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Und wir haben uns erlaubt, Herr Doktor, jetzt haben Sie so viel geleistet und getan, ein bisschen für ruhige Stunden und Brotzeit mit Ihrer Gastin dazu, möchten wir uns sehr herzlich bedanken für diese wunderbare Sache und mir fehlen fast die Worte.
Gut, ich bedanke mich ganz herzlich.
Dankeschön. Dankeschön. Wenn jetzt noch Fragen sind, Herr Doktor, wäre ich gerne da und würde noch Fragen beantworten, wenn Sie Fragen haben. Anscheinend ist alles klar.
Gut.
Ja?
Ja,
Fragen kommen noch. Kommen vielleicht noch.
Ich will noch ein bisschen.
Ich habe mal Fragen so nach Ihrer Einschätzung. Die Skepsis, die wir ja doch sehr deutlich noch immer empfinden in der offiziellen, in der immer offiziellen Kirche, also auch bei vielen Bischöfen und auch bei meinen lieben Mitbrüdern, diese Zurückhaltung, worauf führen Sie das zurück, nach Ihrer Einschätzung?
Es ist, glaube ich, die Angst einfach, sich zu schnell, zu früh aus dem Fenster zu gehen und plötzlich etwas zu akzeptieren, was eben viele Jahre, Jahrhunderte ja aus dem Bewusstsein im Grunde völlig verschwunden war. Das ist so mein Eindruck. Und es fällt halt immer sehr schwer, Farbe zu bekennen. Denn man könnte ja, die Angst ist, glaube ich, immer noch im Raum, irgendwann zum Ergebnis kommen, nee, das stimmt alles doch nicht. Und ich glaube, niemand, oder was heißt niemand, es gibt eben viele, die wirklich Angst haben, auch mal Farbe zu bekennen und zu sagen, nach den Fakten, die wir heute kennen, nach dem heutigen Stand, ist das ein authentisches Tuch. Aber auf der anderen Seite ist mein Eindruck, dass die Skepsis inzwischen doch mehr und mehr weicht. Es gibt natürlich nach wie vor Menschen, die es nicht kennen, aber wenn ich eben bedenke, auch in meiner Klosterpfarrei gab es auch Vorbehalte dagegen. Ich weiß, jemand sagte mal, einer von den Mönchen, der sagte mal, ja, und Sie glauben jetzt an das Tuch, das Veronika Jesus gegeben hat? Und da habe ich gesagt, nee, aber das ist doch nur eine Geschichte. Ja, ich sage, aber ich glaube an das, was Johannes geschrieben hat, an dieses Schweißtuch im Johannesevangelium. Ach so, ist das denn gar nicht das Tuch der Veronika? Das war ihm gar nicht bewusst, haben Theologen wohlgemerkt. Ja, der aber dann ein Jahr später auch eine ganz andere Kenntnis hatte. Und wir hatten neulich bei uns eine Klosterführung, wie die häufiger vorkommt, mit interessierten Menschen. Und der Prior, der erklärte auch die Fenster. Wir haben also basierend von dem Turin-Motiv und dem Mangopello-Motiv zwei sehr schöne Kirchenfenster anfertigen lassen von dem Künstlermönch Raphael aus dem Stift Heiligenkreuz, die natürlich künstlerisch sind und nicht eins zu eins das wiedergeben. Aber wenn man die Fenster sieht, weiß man, was man sieht. Links Turin, rechts Mangopello, das sieht man sofort. Die sind sehr schön für Kirchenfenster gestaltet. Und der Prior sagte auch da ohne Wenn und Aber, ja, wir gehen davon aus, das sind die authentischen Christusgesichter. Und ich weiß auch, unser Prior hatte sich auch vor einigen Jahren nicht anders geäußert, aber noch deutlich vorsichtiger. Und unsere Tageszeitung, vielleicht das mal als kleines Beispiel, die im Ruhrgebiet und auch nicht im Verdacht steht, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, WAZ, in meiner Stadt in Bochum zwischen die einzige Tageszeitung, die noch erscheint, die steht auch nicht im Verdacht, vom Vatikan bezahlt zu werden, hat sich sehr positiv geäußert. Ich kann das vielleicht noch als so Kleinigkeit, die man auch manchmal so bewegen kann, vielleicht ansprechen. Vor vielen Jahren, 2009 ungefähr, da suchte mich einer der mir bekannten Gerichtsreporter auf. Das kommt häufiger vor, dann will er was von Prozessen wissen und dann gibt man ihm die Informationen, die man geben kann, dann schreibt er was und dann sind alle zufrieden. So, und dann kam er eines Tages auch und wir unterhielten uns und ich hatte gerade vorher in dieser Zeitung, 2010 muss das gewesen sein, als das Turiner Tuch ausgestellt wurde, damals 2010. Und dann sagte ich ihm plötzlich, habe ihn so ein bisschen angeflaumt und sagte, sagen wir mal, wieso schreibt eigentlich Ihre Zeitung, Sie recherchieren so schön die Gerichtsprozesse, wieso schreiben Sie so einen Mist über Turin? So sehr, sehr locker gesagt, ich kenne mit dem ganz gut. Und dann sagte er, ja, sehen Sie es uns nach, das ist nicht immer böser Wille, aber uns fehlen einfach manchmal auch die Fakten. Und dann schreibt man eben das, was man auch so von DPA bekommt und von anderen Dingen, ja, so Mainstream, ne, was so sozusagen gefiltert kommt, und das schreiben wir auch. Ja, ich sage, okay, verstehe ich, aber dann informieren Sie sich doch mal über die Fakten und dann schreiben Sie. Und dann können Sie ja meinetwegen Ihre Auffassung vertreten, akzeptiere ich dann. Ja, ja, und dann war das Gespräch beendet. Dann kriegte ich 2-3 Wochen später einen Anruf von diesem Journalisten und dann sagt ihm auch, na, was brauchst du für Informationen, oder was brauchen wir, sitzen uns, also nicht du, sondern wir sitzen uns, was brauchen Sie für Informationen, welchen Prozess geht? Er sagt dann, nee, ich komme auf das Gespräch zurück, was wir hatten damals über Turin, und dann hatten Sie von Mangopello gesprochen, unser Lokalredakteur, der Chefredakteur, der hätte Interesse daran, sich mit Ihnen mal zu unterhalten. Wären Sie mal bereit, zur WAZ zu kommen und da mal ein Interview zu geben? Ja, ist doch dafür immer. Da haben wir einen Termin gemacht und dann stellt sich fest, dass der Chefredakteur der Lokalredaktion hoch interessiert war, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, und sagte, Mensch, hochinteressant, erzählen Sie mal darüber. Da habe ich ihm berichtet und dann kam ein paar Tage später ein ganz großer Artikel über Mangopello in der Ortspresse, einer Zeitung, die eigentlich eher deutlich links gilt und mit Kirche auch nicht so viel am Hut hat und die ganz präzise diese Fakten berichtet hat. Und diese Erfahrung habe ich vor wenigen Monaten im Grunde wieder gemacht. Da traf ich nämlich diesen Reporter im Rahmen einer kirchlichen Angelegenheit, da haben wir ein Stück der Berliner Mauer eingeweiht und da war er da, ich sage, Mensch, was machen Sie denn hier? Sie sind doch eigentlich bei Gericht tätig. Ja, sagt er, ich mache aber solche Dinge auch mal, berichte auch von solchen Ereignissen. Und da habe ich ihm gesagt, da habe ich ihm gestärkt, ich sage, kennen Sie eigentlich unsere Kirchenfenster, Turin und Mango Pelo? Und ich sage, die sind einzigartig. Man muss ja bei Journalisten immer das Besondere darstellen, damit es eine Meldung wert ist. Und Mango sagt, ist schön, er sagt, ja, gibt viele schöne Dinge, da schreibe ich nicht drüber. Ich sage, die sind einzigartig. Keine Kirche hat dieses Christusmotiv als Kirchenfenster. Oh, das hatte gezündet. Sagt er, da müssen wir was draus machen. Das auch gerne, bitte. Sagt er, ja, zu Weihnachten komme ich auf Sie zu. So, dann dachte ich, okay, dann hörte ich nichts mehr. Und tatsächlich, 2-3 Wochen vor Weihnachten, rief er mich an, wir müssen uns unterhalten über die Kirchenfenster. Ich sage, ja, können wir gerne tun. Sagt er, ich nehme einen Bildreporter mit, der macht Fotos, können wir uns in der Kirche treffen. Ich sage, ja, aber wir müssen den Prior ins Boot ziehen. Ja, machen wir. Dann habe ich dem Prior Bescheid gesagt. So, und dann kam er und dann haben wir lange auch mit dem Prior zusammen gesprochen über Gott und die Welt und die Kirche und Turin und Mango Pelo. Hat er schöne Fotos gemacht und Heiligabend war ein wunderschöner Bericht in der WAZ über diese beiden Kirchenfenster und natürlich insbesondere über das Mango Pelo-Bild. Alles positiv dargestellt und auch eben die These, dass man das nicht fälschen kann und so weiter, dann zwar als Zitat wiedergegeben, aber eben auch nicht kritisch hinterfragt, sondern sozusagen, wenn ich ein Zitat wiedergebe um eine Gegenposition, dann suggeriere ich ja, dass ich dieser Meinung jedenfalls folge, ihr zumindest nicht entgegentrete. Und da gibt es eben manches Beispiel. Ich weiß, unser Lokalradiosender zum Beispiel, hätte ich auch nie geglaubt. Da kannte ich einen, oder kenne ich inzwischen sehr gut, einen Sportreporter, der macht Sport. Und der rief mich auch eines Tages an und sagte, ja Mensch, ich habe gehört, Mango Pelo, ich bin da super interessiert dran. Ich dachte, Sie machen doch Sportsendungen. Ja, berichten über den VfL Bochum und dessen mäßigen Erfolge. Ja, ja, sagte er, aber das interessiert mich. Und ich bin selber häufig im Heiligen Land. Jerusalem habe ich besucht und dann erfuhr ich erstmal, was der für eine interessante Vita hat und wie viel Interesse der hat. Und dann sagt er, kommen Sie mal vorbei, machen wir ein Interview über Mango Pelo in einer Sendung, ja, die eigentlich zu 99% nur aus Musik besteht. So, und auch da war es möglich, Dinge zu lancieren und Fakten darzustellen. Und deswegen will ich damit nur sagen, also jeder kann im kleinen Kreis was machen und man wundert sich, und das ist auch das Tolle hieran, dass man, wenn Sie eben hierüber berichten, das ist jedenfalls so mein Ansatz, zumindest zu versuchen, mich da der Sache sehr wissenschaftlich zu nähern, dann sprechen Sie Leute an, die sonst vielleicht erstmal abblocken würden, sagen würden, ah, nee, stopp, lass mich mit dem ganzen Kirchenkram in Ruhe und so weiter. Bitte sagen, Mensch, das ist ja hochinteressant, faszinierend, habe ich so oft schon gehört, das kannte ich gar nicht. Ich habe mal einmal einen Vortrag gehalten, das soll das letzte Wort sein, da will ich es nicht weiter langweilen. Dann sagte einer, das war in Düsseldorf, da sagte jemand, ja, Sie hatten ja heute einen Vortrag hier bei Mango Pelo, wie lange reden Sie? Denn gleich ist Fortuna Düsseldorf, die spielen gleich um den Aufstieg, damals in die Bundesliga, das ist ein paar Jahre schon her. Und da habe ich ihm gesagt, Sie werden nach 10 Minuten Düsseldorf vergessen haben, habe ich ihm gesagt. War natürlich ein bisschen hochtrabend zugegebenermaßen, aber war ich diese Frage ein bisschen als Begrüßung, fand ich nicht so ganz angemessen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich ihm diese Antwort entsprechend zurückgegeben. Und ich glaube, es war aber auch so. Anschließend kamen dann Leute auf mich zu, das wussten wir ja gar nicht. Und dann sahen die Bilder, das ist ja unglaublich. Was? Völlig transparent. Und das andere Bild ist wirklich identisch. Ja, das ist dasselbe. Ja, ist völlige Transparenz. Und dann konturiert sich dieses Gesicht. Boah, da müssen wir hin. Wie kommt man da hin? Und so, und die Leute, die alle vorher Fortuna Düsseldorf gucken wollten, die haben dann gefragt, wie sie nach Mango Pelo kommen können. Und das sind die wichtigen Punkte, finde ich, wo jeder im Kleinen wirken kann und Leute sozusagen zu Multiplikatoren machen kann. Und dazu tragen Sie alle sicherlich massiv mit dazu bei. Ich wünsche Ihnen und uns auf diesem Weg auch weiter alles Gute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Da gibt es noch eine Frage.
Also eigentlich ist keine Frage. Darf ich das sagen?
Ja.
Ja, es ist noch in Bezug auf Ihre Frage sozusagen. Weil ich bin seit 1987 mit diesem Buch beschäftigt. Also meine dazu von Turin. Mhm. Und noch zusätzlich auf dieses
Genau.
Also ganz normal, als bisher nicht noch sehr davon begeistert. Aber als Theologe, und Sie sind auch ein Theologe, also aus der Sicht eines Theologen, darf ich sagen, ja, was auf Anhieb, also den Eindruck, den ich habe, auch viele Priester, ja, ist mir bewusst. Und die Frage ist, ob das Heil notwendig ist.
Ja.
Ganz, ja. Und von da aus, ja, sollte man auch sehr, sehr behutsam sein. Und wenn auch die Kirche nicht so schnell eine Meinung bildet oder das geht darum, nicht, dass das, es geht nicht um irgendwelche Skepsis, sondern rein zuerst, was man studiert hat und der Einfluss sozusagen. Aber das, wie ich gesagt habe, was mich betrifft, seit mehr als 30 Jahren bin ich immer davon begeistert. Aber man muss nicht so auch erwarten, dass das so ist. Also allgemein gesagt. Und das bleibt immer noch authentisch. Ob ich daran glaube oder wissenschaftlich jetzt so, dass man das unter Beweis so gestellt hat, dass das echt ist. Aber was, ja, was ganz wichtig ist, dass ich trotzdem ein Christ bleibe.
Danke. So, es tut mir leid, aber ich habe schon einen Wink bekommen. Am Abend findet da eine Veranstaltung statt und wir dürfen jetzt den Raum verlassen, damit da umgebaut werden kann und so weiter. Noch einmal ein herzliches Dankeschön und ein Kommt und ein. Morgen um 8 Uhr unsere große Weihe und unsere Messe. Und mit der Anbetung, also eine halbe Stunde haben wir in der großen Marienkirche Zeit für eine Anbetung. Und wer noch weiter anbeten will, glaube ich, könnte auch in die Petruskirche hinein. Ansonsten, ja, sehen wir uns morgen um 8 Uhr beziehungsweise um 10 Uhr zum nächsten Vortrag hier. Danke vielmals, Dankeschön.
Ich habe jetzt ohne Programm, ich wäre einfach mit dem
Ich habe gesagt, er soll nicht mal auf den Tag, aber er soll nicht mal auf den Tag. Ja, das ist That should happen the way I would have answered this man, because that is what the priests are thinking about, and everyone is entitled to his opinion. So, but that doesn't mean that
the image of Christ that came to the Bible.
So it's not the Bible, man, but it's not the cross.
People can devote themselves in affecting the suffering of Christ and then it helps to move on.
Yeah, it helps to move on. Because even St. Paul, upon all the arguments he wanted to make about God, famous speech in the Bible, he was laughed at because it started with philosophy. Because people to prove that this thing is authentic or scientific, they will laugh at you.
Yeah.
So at that point, there's only men arguing with them. Just your faith, what you believe, you stand by it. That is it. But same thing with this, that doesn't stop us. Propagating this. You have to propagate because so
that people
together. But with just only with regard to the Father, I can do with regard to the opinion of the theologian. Just forget them.
Yeah.
Forget them. Don't care about them because between now and the next the war comes. It doesn't mean anything for them to them. So what you're saying.
Immer Arbeit.